SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous mit den Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Medaillenhoffnung geplatzt. Nach einer starken Abfahrt stürzt Lara Gut und wird mit dem Helikopter ins Spital gebracht. Ungarns neue Pläne. Alle Flüchtlinge sollen in Containersiedlungen an der Grenze gesperrt werden. Die EU warnt. Neues Geschäftsmodell in Zürich. Die Zürcher Kantonalbank will eine Bank werden für kleinere Banken. .400 Grindwale stranden an der Küste Neuseelands. Wir fragen, warum. Und Christina Fasser hat eine seltene Erbkrankheit.
Ich sehe 3 Buchstaben auf dem Mal. Also ich habe nie eine ganze Linie gesehen. Und ich weiss nicht, wie das ist, wenn man eine Seite anschaut und man sieht sofort, was alles drauf ist.
Für Pharmafirmen sind seltene Krankheiten uninteressant. Christina Fasser spricht an einer internationalen Konferenz und bei uns im Tagesgespräch über das Recht auf Gesundheit, auch für Sie. Willkommen zum Rendezvous. Diesen Mittag mit Ivana Pribakovic und Andrea Apühl. Sie hat die Nachrichten.
An der Ski-WM in St. Moritz wird Lara Gut den zweiten Teil der Superkombination, den Slalom, nicht fahren können. Die Tessinerin stürzte beim Einfahren und wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht, wie Bilder von SRF zeigen. Wie schwer sich Lara Gut verletzt hat, ist unklar. Nach der Abfahrt war sie auf dem 3. Zwischenrang gelegen, vor Michelle Gisin auf Rang 4. Wendy Holdner folgte auf dem 7. Platz. In Führung liegt die Italienerin Sofia Goccia. Der Slalom startet um 13 Uhr. Das türkische Volk wird voraussichtlich Mitte April darüber abstimmen, ob es in der Türkei neu ein Präsidialsystem etablieren möchte. Dies steht fest, nachdem Präsident Erdogan seine Unterschrift auf den Entwurf zur Verfassungsänderung gesetzt hat. Das angestrebte Präsidialsystem würde Erdogans Einfluss stärken und jenen des Parlaments verringern. Erdogan erhofft sich davon laut eigenen Angaben mehr Stabilität. Seine Gegner kritisieren, die Türkei verkomme so zu einer Diktatur. Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann darf Teile eines Schmähgedichtes über Erdogan weiterhin nicht mehr veröffentlichen. Dies hat das Hamburger Landgericht entschieden. Es hieß damit eine Klage des türkischen Präsidenten teilweise gut. Das Urteil betrifft nur einige Passagen des Textes vom März 2016, in denen Erdogan zum Beispiel mit Sex mit Tieren in Verbindung gebracht wird. Andere, weniger strittige Gedichtsabschnitte bleiben weiterhin erlaubt. Das Urteil kann an die nächste Instanz weitergezogen werden. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich, die KESB, hätte ihre Akten nicht in einer Strafanstalt binden lassen dürfen. Und die Strafanstalt Pöschwies hätte den Auftrag auch nicht annehmen dürfen. Zu diesem Ergebnis kommt die Geschäftsprüfungskommission des Zürcher Kantonsparlaments. Der Fall war im vergangenen Oktober an die Öffentlichkeit gelangt. Häftlinge der Strafanstalt hatten Akten der KESB sortiert und Einblick in sensible Daten erhalten. Zudem waren Beschlüsse verschwunden. Laut dem Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission sind die Konsequenzen bereits gezogen worden. Daten würden nur noch elektronisch archiviert und nicht mehr auswärts gebunden. Die Zürcher Kantonalbank hat im vergangenen Jahr weniger verdient. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Gewinn wegen Sonderrückstellungen auf knapp 700 Millionen Franken zurück. Zum laufenden Steuerstreit mit den USA macht die ZKB keine Angaben. Die dortigen Behörden ermitteln wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Der Bündner Chemiekonzern Ems hat im letzten Jahr über 450 Millionen Franken Gewinn gemacht. Das sind 19% mehr als im Vorjahr. Der Umsatz stieg um gut 4% auf knapp 2 Milliarden Franken. Wie Ems mitteilt, verzeichnete die Firma in sämtlichen Abnehmerbranchen ein Wachstum. In der Walliser Gemeinde Wuffri sind die Einwohner aufgerufen worden, das Leitungswasser vor dem Trinken abzukochen. Grund ist eine bakterielle Verunreinigung, wie die Gemeinde auf ihrer Webseite mitteilt. Die Ursache ist unklar. Betroffen sind rund 4'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Ein französischer Flüchtlingshelfer kommt vor Gericht glimpflich davon. Der Olivenbauer hatte östlich von Nizza zahlreiche Migranten über die Grenze nach Frankreich gebracht. Bei einem vielbeachteten Prozess verurteilte ihn nun das Gericht zu einer Geldstrafe von 3'000 Euro auf Bewährung. Damit entschieden sich die Richter für eine milde Strafe. Die Staatsanwaltschaft hatte 8 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung gefordert. Zum 38. Jahrestag der Islamischen Revolution sind in Iran Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Der Jahrestag wird traditionell mit Demonstrationen begangen. Auch in diesem Jahr richten sie sich gegen die Iran-Politik der USA. Das Wetter. Am Nachmittag bleibt es bei einem Gemisch aus Nebel, Wolkenfeldern und sonnigen Phasen. Morgen zeigt sich zeitweise die Sonne, besonders in den Bergen. Die Höchstwerte erreichen 2 bis 7 Grad. Im Süden ist es bewölkt und besonders heute fällt Schnee bis in tiefe Lagen.
Das sind Pläne zur Verschärfung der Migrationspolitik in Ungarn. Alle Flüchtlinge im Land sollen umplatziert und in Containerlagern an der Grenze gesperrt werden. Es ist ein Plan, der gegen EU-Recht verstößt. Urs Bruderer.
Wir rechnen mit Debatten mit der EU-Kommission und anderen Organisationen. Das sagte der wichtige Kabinettsminister János Lázár, als er die neuen Pläne vorstellte. Die ungarische Regierung will demnach mehrere Containerlager mit 200 bis 300 Plätzen aufstellen. Diese Leute reisten alle illegal ein, so Lázár, darum die Maßnahme. Das ungarische Parlament wird die dafür notwendigen Gesetzesänderungen durchwinken. Die Regierungspartei hat dort eine äußerst komfortable Mehrheit. Doch legal werden die Pläne dadurch nicht, sagt Marta Pardavi vom Helsinki-Komitee in Budapest, einer NGO, die sich für die Rechte von Asylsuchenden einsetzt.
To detain everybody is in flagrant breach of human rights law and European Union law.
Alle Migranten einzusperren, verstößt offensichtlich gegen die Menschenrechte und gegen EU-Recht. Zwar darf man in der EU Asylsuchende einsperren, etwa wenn die Gefahr des Untertauchens besteht. Doch es ist ein Mittel, das man nur im Notfall anwenden sollte und nur in begründeten Einzelfällen. Die Behörden sollten auch Herkunft, Alter und die Verfassung der Betroffenen berücksichtigen. Die ungarische Regierung aber will alle einsperren, nicht nur mögliche Wirtschaftsflüchtlinge, sondern auch Kinder, Jugendliche, Familien, kriegstraumatisierte, alte, kranke Vergewaltigungsopfer. Das Helsinki-Komitee befürchtet, dass schon bald hunderte Migranten in diesen Containerlagern festsitzen, womöglich ohne psychische Betreuung, ohne Rechtsbeistand und ohne Aussicht auf ein faires Asylverfahren. Schon heute lehnt Ungarn fast alle Asylgesuche ab, und das in Höchstgeschwindigkeit und oft ohne dass Asylsuchende einen Beamten sehen. Zur Begründung der geplanten Containerlager verwies Minister Lázár auch auf die Sicherheitslage in Europa, die Terrorgefahr also. Marta Pardavi vermutet andere Gründe. Erstens soll Ungarn noch unattraktiver werden für Migranten. Abschreckung also. Und
other EU member states would not be able to return asylum seekers to Hungary under the Dublin system.
Andere EU-Staaten könnten Migranten, die in Ungarn erstmals registriert wurden, nicht mehr hierher zurückschaffen. Denn Ungarn würde deren Menschenrechte verletzen und Rückschaffungen in solche Länder sind verboten, auch wenn sie im EU-Dublin-System eigentlich vorgesehen sind. Solche Rückschaffungen nach Ungarn finden derzeit noch statt, wenn auch nicht in hoher Zahl. Ungarn provoziert seine EU-Partner also ein weiteres Mal, indem es sich in der Flüchtlingsfrage der Solidarität entziehen will. Schon vor 4 Jahren spielte die Regierung von Premier Orbán mit der Idee, Migranten systematisch einzusperren. Damals krebste sie zurück. Unter dem Druck der EU, der UNO und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Ob sie es auch diesmal tut oder ob sie den Moment gekommen sieht, EU und internationales Recht zu ignorieren, ist ungewiss. Sicher ist, dass sie wieder die Rolle sucht der Vorreiterin einer immer härteren Linie gegen Flüchtlinge. Denn in einem Jahr finden Wahlen statt in Ungarn.
Sie hören Rendezvous. Weiter geht's mit den Grindwalen, die so sozial sind, dass sie mit ihren Familienmitgliedern freiwillig in den Tod gehen. Dann weiter geht's mit der Bank, die der Konkurrenz hilft. Mit der Diskussion in Deutschland, wie Fake News verhindern. Eine Antwort mit Geld für das deutsche staatliche Auslandradio. Wenn Maschinen blöffen können, besser als Menschen, dann kann das zum Beispiel die Sicherheit von Computern erhöhen. Kurz vor eins die ganze Geschichte aus der rätselhaften Welt der künstlichen Intelligenz. Und daheim bei Rodrigo Duterte, dem Mann, der andere hasst und dafür geliebt wird auf den Philippinen. Ein Strand in Neuseeland. Der weiße Sand ist übersät von Hunderten von schwarzen Walkörpern. 300 Tiere sind schon verendet. Helfer streicheln die über 100 Wale, die noch schwer atmen, und netzen sie mit Meerwasser. Frage an den Meeresbiologen Nikolaus Gelbke. Wie häufig ist es, dass so viele Wale stranden?
Das ist relativ selten. Also die letzte Strandung dieser Menge an Grindwalen ist 10, 15 Jahre her.
Über die Gründe, warum so viele Tiere gestrandet sind, wird noch gerätselt. Welche Gründe sehen Sie?
Man weiß es grundsätzlich nicht, warum Wale stranden und Massenstrandungen vorkommen. Es gibt Vermutungen, dass das Echolotsystem, mit dem sich die Wale orientieren und die Tiefe ausloten, dann eben gestört ist. Das können Parasitenbefall sein, also Krankheiten durch toxische Metalle werden theoretisch angemerkt. Es kann aber auch sein, dass, das merkt man, dass mehr Strandungen geschehen in den letzten Jahren durch Lärm im Meer, durch Sonarlotungen des amerikanischen Militärs ist es quasi nachgewiesen schon, dass Wale die Orientierung verlieren und dann stranden können. Es kann auch sein, dass das Echolotsystem der Wale aber auch durch Kälteschichtungen, durch andere Meeresströmungen und kalte Wassermassen so gestört wird, dass die Wale kein sauberes Echolotbild mehr abbilden können, bildlich gesprochen.
Wenn jetzt Temperaturschwankungen das Echolot gestört haben, hätte das dann möglicherweise etwas zu tun mit der Klimaveränderung?
Ja, das kann sein. Bei der Klimaveränderung treten immer wieder Effekte auf, dass kalte Wassermassen sich anders verhalten, anders schichten unter warme Wassermassen als normalerweise. Wale haben ein sehr stark ausgeprägtes Orientierungssystem und wissen eigentlich ziemlich genau, wie sie in diesen verschiedenen Wärme- und Kälteschichtungen der Wassermassen sich orientieren können. Und durch die Klimaveränderung verschieben die sich. Sie kennen das berühmte Phänomen des El Niño, wo sich warmes, nährstoffarmes Wasser über die kalten, nährstoffreichen Wassermassen schiebt an der Westküste Südamerikas. Sowas kann eben auch von Neuseeland passiert sein.
Also dass die Wale zum Beispiel den Eindruck hätten, das Wasser ist kühl oder kalt, das ist eher in größeren Tiefen der Fall und nicht unbedingt im flachen Gewässer.
Zum Beispiel, oder das Echolotsystem ist deswegen gestört, weil durch die Wasserschichtungen das Signal gestört ist. Sie müssen sich vorstellen, diese Wasserschichtungen zwischen kalten und warmen Wassermassen sind teilweise extrem scharf getrennt. Sie können da als Taucher die Hand durchhalten und der obere Arm ist dann warm und der untere Arm ist kalt. Diese Schichtungen führen dazu, dass Echolotsignale auch anders reflektiert werden und dass das Echolot glaubt, hier ist schon der Grund und es ist umgekehrt.
Die Tiere kommunizieren ja untereinander, Wale sind sehr sozial. Genügt es dann zum Beispiel, dass nur bei einem Tier das Echolot eine Störung hat oder aussetzt und dann alle ihm folgen, also sozusagen wie bei einer Leitkuh?
Ja, das Sozialverhalten der Wale ist enorm ausgeprägt und dass viele dem einen folgen, sowas ist oft beobachtet worden.
Die Helfer vor Ort sind fast am Verzweifeln. Sie konnten einen Teil der Wale aufs offene Meer ziehen, doch die sind zurückgeschwommen. Warum denn?
Das ist nicht der ausgeprägte Selbstmordsinn der Wale, sondern das ist auch darauf zurückzuführen, dass die Wale halt so ein enorm soziales Verständnis haben. Und gerade in so einer Walschule, die sagen, da drüben liegt Papa oder Mama am Strand, da gehe ich jetzt wieder hin, weil hier draußen hat das gar keinen Sinn allein. Jetzt mal so ein bisschen Disney-mäßig gesprochen. Aber das ist tatsächlich die Ursache, das Sozialverhalten der Wale, die unglaubliche Bindung gegenseitig. Das macht die Tiere uns ja auch so sympathisch, das darf man nicht vergessen. Und das ist wirklich extrem stark ausgeprägt und das führt in dem Fall tatsächlich zu diesem Drama, dass die Wale dann nochmal zurückgehen und dann endgültig sterben.
Großes Waldsterben an der Küste Neuseelands. Niklaus Gelbke, Chefredaktor der Zeitschrift Mare, hat nach Erklärungen gesucht. Die Zürcher Kantonalbank hat im letzten Jahr unter dem Strich zwar weniger verdient als noch im Jahr zuvor, doch die Einnahmen haben deutlich zugenommen. Sie stellen sogar einen neuen Rekord in der Geschichte der Bank dar. Denn die ZKB verdient ihr Geld inzwischen auch mit anderen Banken. Und zwar, indem sie diesen ihre Hilfe verkauft. Die ZKB als Bank für andere Banken also. Wie das geht, weiß Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Die Zürcher Kantonalbank bietet seit einiger Zeit spezielle Dienste an für andere Kantonalbanken, für Regionalbanken oder auch für kleinere Privatbanken. Die Idee dahinter, statt dass diese alles selber machen, greifen sie auf das Fachwissen der Zürcher Kantonalbank zurück. ZKB-Chef Martin Scholl macht ein Beispiel.
Wenn ein Kunde der Zürcher Kantonalbank sein Vermögen durch uns verwalten lässt, dann ist exakt die gleiche Leistung, bieten wir auch Drittbanken an. Das bedeutet mit anderen Worten, sie haben die gleichen Qualität der Dienstleistungen und die gleichen Inhalte.
Für die Thurgauer Kantonalbank zum Beispiel liefert die ZKB einen Teil des Investment Research. Das können etwa Empfehlungen sein, wie die Kunden ihr Geld an der Börse anlegen sollen. Ein anderes Feld sind spezielle Leasingverträge für Firmenkunden, wenn die Geld von ihrer Bank benötigen, um neue Maschinen zu kaufen. Die Spezialisten der ZKB übernehmen dann die Feinarbeit bei der Ausarbeitung der Leasingverträge. Die Drittbank kann sich auf die Pflege des Kundenkontakts konzentrieren. Sie bezahlt dafür zwar etwas an die ZKB, hat aber auch einen geringeren Aufwand im eigenen Haus. Und was bringt das der ZKB? Für sie springt als Bank für Banken ein zusätzlicher Ertrag heraus. Anteilsmäßig macht dieses Geschäft heute bereits knapp 10% des gesamten Ertrags der ZKB aus. Vor 6 Jahren war der Anteil nicht einmal halb so groß. Für ZKB-Chef Scholl ist das eine willkommene Zusatzeinnahme. Und es ist auch ein Ausdruck für die Digitalisierung, die immer mehr im Bankgeschäft voranschreitet.
Ja, das funktioniert natürlich nur, wenn es vom Endkunden der Drittbank über die Drittbank zur Zürcher Kantonalbank mit Informatik unterstützt wird und nicht per Telefon. Und in diesem Sinne ist es natürlich auch eine Digitalisierung der Prozesse.
Erfunden hat die Zürcher Kantonalbank diese noch relativ junge Geschäftssparte, aber nicht selbst. Es handelt sich um einen branchenweiten Trend, sagt Bankenprofessor Andreas Dietrich von der Hochschule Luzern.
Es gibt einige Banken, die solche Angebote bereits haben, es sind nicht viele, aber einige.
Dietrich nennt das Beispiel der Glarner Kantonalbank. Die bietet ihre neuen Online-Hypotheken nicht nur den eigenen Kunden an, sondern auch den Kunden von Partnerbanken. Die Zürcher Kantonalbank ist mit ihren Dienstleistungen für Drittbanken also auf einen Trend aufgesprungen. Und wie die jüngsten Zahlen zeigen, hilft das der Bank, ihre Einnahmen deutlich zu steigern.
Jan Baumann. Rendezvous, es ist 13 Minuten vor 13 Uhr. Ja, es sind schwierige Zeiten für Medienschaffende und Konsumentinnen. Was ist richtig, was ist falsch von dem, was man da in den verschiedensten Medien alles lesen, sehen und hören kann? Fake News ist der Begriff, der derzeit viel zu denken und zu reden gibt. Im Kampf gegen solche Falschinformationen will die CDU-CSU-Fraktion in Deutschland nun die Presse- und Rundfunkfreiheit stärken. Konkret, die Politiker verlangen mehr Geld für die Deutsche Welle, den Auslandrundfunk der Bundesrepublik. Was davon zu halten ist, sagt Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli.
Er hätte nie gedacht, dass es nötig sei, die Presse- und Rundfunkfreiheit zu betonen, sagte der CDU-Medienpolitiker Marcel Wanderwitz. Die Deutsche Welle müsse ein klares Gegengewicht zu Desinformation und Propaganda darstellen.
Wir haben auch jetzt in 2017, wie in den Jahren zuvor schon, die Deutsche Welle finanziell besser ausgestattet. Aber wir brauchen noch einen richtig großen Schluck aus der Pulle und den wollen wir in den nächsten Jahren tun.
Das Budget der Deutschen Welle liegt jetzt bei 300 Millionen. Es wurde im laufenden Haushalt um 20 Millionen aufgestockt. Der französische Auslandssender beispielsweise hat 400 Millionen zur Verfügung. Finanzstärker sind auch Al Jazeera, CNN oder das chinesische Auslandsfernsehen. Das Thema Fake News und Propaganda hat Deutschland aufgeweckt. Spätestens nach dem massiven Hackerangriff auf den Bundestag 2015, den der deutsche Verfassungsschutz Russland zuschreibt. Aber gerade deshalb hält Johannes Hilje, Politikberater der Grünen und Social-Media-Experte, den Ansatz der CDU-CSU-Medienpolitiker für falsch.
Die Deutsche Welle sendet aber gar nicht auf Russisch und ist somit für die meisten Russen auch gar nicht attraktiv als Fernsehkanal.
Die Deutsche Welle hat lediglich eine Lizenz für deutsche und englische TV-Programme in Russland und ist im Internet auf Russisch präsent. Der praktische Grund für den Vorstoß von CDU-CSU ist wahrscheinlich die Tatsache, dass die Deutsche Welle aus Steuermitteln auf Beschluss des Bundestags finanziert wird, nicht wie die ARD und das ZDF über Gebühren. Johannes Hilje aber hält den Ansatz von CDU-CSU generell für falsch.
Die derzeitige Herausforderung ist doch, dass die Meinungsbildung in Deutschland durch Propaganda und Desinformation im Internet beeinflusst wird. Dagegen hilft aber nicht die Stärkung der Deutschen Welle, die vor allem im Ausland geschaut wird, sondern ein Vorgehen gegen die Verbreitung von Falschnachrichten im Inland.
Und hier gäbe es großen Handlungsbedarf. Die Parteien hätten 2013 nicht einmal 10% ihres Wahlkampfbudgets für online ausgegeben. Die AfD habe zurzeit mehr Facebook-Follower als CDU und SPD zusammen, auch wenn es zum Teil auch sogenannte Bots, also nicht echte, seien. Johannes Hilje plädiert dafür, die Kompetenz der Bürger zu stärken.
Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir unsere Bürger in der neuen digitalen Welt schulen, mit Informationen umzugehen. Meines Erachtens hat die digitale Revolution bisher im Lehrplan nicht stattgefunden.
Und er plädiert nicht für nationale, sondern für ein europäisches Auslandsfernsehen.
Ich finde, mit einem größeren europäischen Sender könnte man auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nämlich einmal könnte man die Berichterstattung über Europa in der Welt verstärken und hätte gleichzeitig aber auch ein echtes europäisches Medium für die europäischen Bürger geschaffen.
Das Thema Fake News und Propaganda ist in Deutschland definitiv angekommen. Politik, Medien und Wähler sind ohne Zweifel sensibilisiert. Die Vorschläge sind von unterschiedlicher Güte. Und was sagt die Deutsche Welle selbst zum Vorschlag der Union? Da es bislang nur ein Vorschlag ist, hüllt sich die Deutsche Welle in Schweigen. Dass sie über mehr Geld glücklich wäre, kann man annehmen. Dass sie nicht in einem Atemzug mit Propaganda erwähnt werden möchte, sondern nur mit Faktenjournalismus ebenfalls.
Nach Schach und Go ist es seit neuestem auch bei Poker soweit. Zum ersten Mal hat ein Computerprogramm die weltbesten Pokerplayer geschlagen. Das ist deshalb speziell, weil man bisher davon ausging, dass Softwareprogramme eine so menschliche Eigenschaft wie Blöffen nicht können. Jetzt können sie es. SRF-Digitalredaktor Peter Buchmann ist der Frage nachgegangen, was dieser Erfolg für die Zukunft der künstlichen Intelligenz bedeutet oder anders gesagt, wie das uns allen einmal nützen könnte.
Erstmals gewinnt ein Computerprogramm ein Pokerturnier. Ein schöner Erfolg für die Wissenschaftler Thomas Sandholm und Noam Brown von der amerikanischen Universität Carnegie Mellon. Es geht aber um weit mehr als Poker, sagt Noam Brown.
It's not about beating the top poker players in the world. For the first time, we're seeing AI as able to handle imperfect information better than humans can.
Zum ersten Mal ist eine Maschine in einem Spiel mit unvollständiger Information, in diesem Fall verdeckten Karten, besser als der Mensch. Die Strategie hat sich die Maschine selbst beigebracht, sagt Noam Brown.
We don't tell the AI how to play poker. Instead, we give it a description of the game. We say these are the rules of poker, and we have the AI learn on its own how to play.
Die Maschine kannte zu Beginn nur die Regeln des Spiels, erklärt der junge Doktorand. Und genauso wichtig, sie kann aus Fehlern lernen. Die Wissenschaftler ließen das Computerprogramm so lange gegen sich selbst pokern, bis es nach Abermilliarden von Runden so gut war, dass sich bei einem Turnier im Januar selbst die besten Profis geschlagen geben mussten. Ein Computerprogramm, das mit verdeckten Karten besser spielt als der Mensch, das ist ein Durchbruch für künstliche Intelligenz, bestätigt Abraham Bernstein, Professor für Informatik an der Universität Zürich. Denn die Situation im Pokerspiel hat viel mehr mit unserem Alltag zu tun als zum Beispiel Schach.
An sich ist es sehr typisch, dass wir in unseren Entscheidungssituationen nicht die gesamte Information haben. Wenn Sie zum Beispiel Ferien planen, dann wissen Sie nicht alles über den Ort. Wenn Sie eine Krankheit bekämpfen, dann wissen Sie auch nicht alles über das, was in Ihrem Körper abläuft und wissen auch nicht genau, was die nächsten möglichen Schritte sein könnten.
In Zukunft könne künstliche Intelligenz uns auch in komplexen Fragen entscheiden helfen, sagt Bernstein. Zum Beispiel bei einer Krebsbehandlung etwa die richtige Therapie zu finden. Die Software lernt dafür anhand von Patientendaten, welche Therapie bei einem bestimmten Patienten die richtige ist. Die Software könnte sich aber auch Wissen über Sicherheit aneignen, über die Sicherheit von Computernetzwerken zum Beispiel. Greifen Hacker eine Firma an, so muss ein Administrator entscheiden, wie er mit beschränkten Mitteln sein Netzwerk schützen will. Die künstliche Intelligenz könnte ihm in Zukunft helfen, die Art des Angriffes und die Motive der Angreifer zu analysieren. Der Erfolg der künstlichen Intelligenz über die menschlichen Pokerspieler zeigt, Computer werden in Zukunft in unserem Alltag mitentscheiden. Das ist möglich, weil sie schnell Informationen verarbeiten können. Und fehlt die Information, dann berechnen sie emotionslos die beste Strategie. Das Denken werden sie uns aber nie ersetzen.
Er ist bekannt für seine knallharte Haltung gegenüber Drogenabhängigen und Dealern und für seine politischen Entgleisungen. Rodrigo Duterte, der Präsident der Philippinen. Trotzdem oder gerade deswegen ist der Mann beliebt, vor allem in seiner Heimat, in der Stadt Davao im Süden des Landes. Duterte war 22 Jahre lang dort Stadtpräsident und in dieser Zeit hat er die Stadt verändert. Heute ist seine Tochter Stadtpräsidentin in Davao. Karin Wenger war auch dort.
Yes, hi. Good evening, sir. My name is Jane Montes. I'm calling on behalf of the National Data.
Telefon an Telefon sitzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des amerikanischen Callcenters SSI in Davao. 800 Frauen und Männer arbeiten hier in der obersten Etage eines Einkaufszentrums. Tausende mehr arbeiten in der ganzen Stadt in Callcenters. Davao ist dank wenig Bürokratie bei Niederlassungen von Firmen und einer wachsenden Infrastruktur zu einem regelrechten Businesszentrum in den Philippinen geworden. Derek Rice, Chef des Callcenters SSI, setzt denn auch sofort zu einer Lobeshymne auf den ehemaligen Bürgermeister Rodrigo Duterte an.
Well, I mean, Davao has been under Duterte's leadership for a very long time.
Davao ist seit langem unter Dutertes Führung. Er hat die Stadt sicher gemacht. Er liebt die kleinen Geschäfte und mittelgroßen Unternehmen und tut alles für sie. Er hat auch ein gutes Investitionsklima geschaffen. Als Präsident macht er nun genau dasselbe mit dem Land, was er mit Davao gemacht hat. Er sagt vielleicht nicht immer das Richtige, aber er meint es gut. Er hat einen Plan und er ist strikt in der Durchsetzung. Charmant ist die Heimatstadt Dutertes nicht, aber sie ist sauber, voller Shoppingzentren, hat einen neuen Park dank Dutertes Initiative und die Zufahrtsstraßen der Stadt werden von Polizisten kontrolliert.
Davao City has gone a long way in achieving economic development and improving the quality of life of its citizens.
Im Radio und Fernsehen laufen Werbespots, in denen die Stadt und ihre Errungenschaften angepriesen werden.
Central 911 Davao prides itself as the third fully integrated emergency response system.
So hat Rodrigo Duterte noch als Bürgermeister im September 2002 eine Notrufzentrale eingerichtet. Die Bürgerinnen und Bürger können über die Gratisnummer 911 bei Unfällen, medizinischen Notfällen, Terror oder Bränden Hilfe anfordern. Das gut ausgerüstete Zentrum ist eine Kopie aus Amerika, bloß in Davao ist die Hilfe gratis. Zu Beginn hätten die meisten Anrufer die Polizei angefordert, so Emmanuel Chaldon, der Leiter der Notfallzentrale.
When we started in 2002, most of the calls are police related.
Die Stadt war alles andere als friedlich. Hier trugen die Rebellen ihre Straßenkämpfe aus, die Kriminalität war hoch. Doch mit der Zeit und dank der strikten Durchsetzung von Recht und Ordnung ist die Kriminalitätsrate stark gefallen. Heute leben wir in einer friedlichen Stadt, dank Duterte.
To regain the peaceful atmosphere of the city.
Duterte war als Bürgermeister allerdings jede Methode recht, um Ordnung zu schaffen. Er habe Kriminelle eigenhändig getötet, brüstete er sich bereits während des Wahlkampfs zum Präsidentenamt. Menschenrechtsgruppen werfen ihm vor, mit Hilfe von Todesschwadronen ungefähr 1000 Kriminelle, verdächtige Drogenabhängige und Händler, politische Gegner und gänzlich Unschuldige umgebracht zu haben. Duterte bestreitet das nicht. Im Gegenteil. Seit seinem Amtsantritt hat er seine brachialen Methoden auf das ganze Land ausgeweitet. Wegen Dutertes Jagd auf Drogenkriminelle sind die Gefängnisse inzwischen chronisch überlastet. Die Gefangenen schlafen in Schichten, auch in Davao. In einem Polizeigefängnis in Davao haben die Insassen Hängematten gespannt, weil sie nicht mehr alle am Boden Platz haben. Die 23-jährige Victoria wurde verhaftet, als sie Shabu, die weit verbreitete Amphetaminmischung, konsumierte. Jetzt sitzt sie seit Tagen mit anderen Frauen in einer kleinen Zelle. Dutertes Drogenkrieg sei unfair, sagt sie unter Tränen. Die Polizei sagte, sie lasse mich frei, wenn ich ihnen einen Namen eines Drogenabhängigen oder Dealers verrate. Dieser Drogenkrieg ist doch einfach ein schmutziges Spiel. Doch in Davao unterstützen die meisten Bewohner Dutertes Drogenkrieg. Sie denken wie Diosdado Maipus, ein politischer Weggefährte von Duterte, der seit 35 Jahren im Stadtrat sitzt. Die über 6000 Menschen, die seit Dutertes Amtsübernahme im Drogenkrieg getötet wurden, seien wenig im Vergleich zu den vielen Morden, die es in der Welt gebe, sagt der Politiker.
Well, I think this is minimal compared with the other killings that happen around the world.
Sie sind das Opferlamm, das wir erbringen müssen, um die Philippinen sicher zu machen. Und sie sterben, weil sie sich wehren. Wer sagt, dass Duterte nun landesweit fortführe, was er in Davao begonnen hat, der hat Recht. Von Recht und Gerechtigkeit kann jedoch keine Rede sein.
Karin Wenger aus der Stadt des Präsidenten der Philippinen. Es ist eins nach eins. Keine Diagnose, keine Medikamente, keine Krankenkasse, die zahlt. Wer an einer seltenen Krankheit leidet, der leidet oft dreifach. Doch auch solche Menschen haben ein Recht auf Gesundheit. Das Tagesgespräch im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andrea Abühl.
An der Ski-WM in St. Moritz ist der zweite Teil der Superkombination der Slalom gestartet und Lara Gut ist nicht am Start. Die Tessinerin stürzte beim Einfahren und wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht. Wie schwer sie sich verletzt hat, ist unklar. Das türkische Volk wird vorsichtig Mitte April darüber abstimmen, ob es in der Türkei neu ein Präsidialsystem einführen will. Dies steht fest, nachdem Präsident Erdogan seine Unterschrift auf den Entwurf zur Verfassungsänderung gesetzt hat. Mit dem Präsidialsystem soll der Präsident mehr Macht erhalten. Ein deutsches Gericht gibt dem türkischen Präsidenten Erdogan teilweise recht. Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann darf Teile seines Schmähgedichts über Erdogan weiterhin nicht mehr veröffentlichen. Das Urteil betrifft nur einige Passagen des Textes. Andere, weniger strittige Gedichtsabschnitte bleiben erlaubt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.